Siri, spiele den jungen politischen Podcast.
Okay, der junge politische Podcast wird abgespielt.
Ich bin stolz darauf, dass Brandenburg das erste Bundesland sein wird, das ein solches Paritätgesetz verabschieden wird. Ein weiteres Mal kommt ein Fortschritt in der Frage der Gleichberechtigung aus Ostdeutschland.
Es geht eben darum, dass wir jung sind und dass wir momentan uns nicht mehr an unsere Pflichten halten, dass wir nicht mehr zur Schule gehen und dafür fordern, dass die Erwachsenen ihre moralische Pflicht erfüllen, uns irgendwie eine Zukunft zu gewähren.
Und damit herzlich willkommen zu Episode 79 vom jungen politischen Podcast zusammen mit Simon.
Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit Roman.
Hey ho.
Und heute sprechen wir über zwei Themen, wo wir beide leider sagen müssen, ja, so richtig kontrovers wird das heute wahrscheinlich nicht.
Wir haben nichts Besseres gefunden. Das ist auch eine super Art und Weise, eine Folge, die 45 Minuten im besten Fall lang sein soll, zu starten und die Leute irgendwie davon zu überzeugen, dass sich das ganze Zeugs anhören, indem man am Anfang sagt, Jungs, Mädchen, ich glaube, diese Folge wird scheiße.
Ja, gut, ich meine, die Themen sind jetzt halt nicht so mega kontrovers. Ich denke, man kann trotzdem drüber sprechen, auf jeden Fall. So ist es ja nicht. Aber die Woche jetzt sonst noch, Freitag, jetzt am Abend, hatten die USA den INF-Vertrag aufgekündigt. Aber da haben wir schon mal lang und breit drüber gesprochen in Episode 66. Also wer sich das anhören möchte, kann das dort sehr gerne tun. Da wurde auch der grüne Höhenflug und wahrscheinlich auch Robert Habeck dann wieder besprochen. Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ja, Habeck muss mal wieder irgendwie öffentlichkeitswirksam was machen, damit wir wieder drüber sprechen können. Ne? Weil ich meine, so ganz Fall. Aus den Fingern ziehen können wir ja auch nicht.
Ja, und das Tempolimit war ja auch diese Woche ein Thema, aber auch das haben wir bereits besprochen. Von der Reihe haben wir uns gesagt, wir wollen uns jetzt nicht doppelt gemoppelt machen und vielleicht wird es ja doch eine ganz interessante Folge, so ist es ja nicht. Und Roman, was war das da eigentlich ganz am Anfang jetzt vor dem Intro hier? Das habe ich so ja noch nie gehört.
Ja, das ist tatsächlich auf mich zurückzuführen, das ist meine Schuld. Man kriegt so als Creator, der auf iTunes aktiv ist, kriegt man ab und zu eine Mail von Apple Podcasts und die haben jetzt gesagt, hey, es ist die Funktion für alle Podcasts jetzt verfügbar. Das heißt, wenn man, also bei Siri die Funktion, wenn man Siri startet und dann irgendwie sagt, spiele den jungen politischen Podcast, dass dann der junge politische Podcast auch gestartet wird. Und wir wollten euch einfach nur mal einfach zeigen, dass es geht. Wenn ihr Lust dran habt, macht was damit, wenn ich
da. Also an alle Apple-User wisst ihr jetzt, wie ihr auch in Zukunft immer ganz bequem den jungpolitischen Podcast starten könnt. Und ich würde sagen, genauso bequem gehen wir am besten jetzt in unser erstes Thema. Und das hat Roman vorbereitet.
Ja, danke. Ja, genau. Das erste Thema ist inhaltlich gar nicht so bequem. Das ist eigentlich relativ hart umkämpft an sich. Also Quoten an sich, das ist ja eine Diskussion, wo es häufig nicht nur um
die nie Inhalt ein Ende sich, finden wird, denke ich, ja.
Ja, aber auch wo es häufig nicht nur um den Inhalt per se geht, sondern auch so gewisse Fronten gibt, die einfach immer gegeneinander stoßen. Und auf gewisse Art und Weise mit Abstufung hat man das jetzt auch bei dem Thema Paritätsgesetz in Brandenburg mitbekommen. Dort ist jetzt nämlich verabschiedet worden, dass die Landeslisten paritätisch aufgestellt sein müssen ab 2020, also für die Wahl in diesem, diesem Jahr noch nicht. Aber das, wie gesagt, erstes Thema. Zweites Thema ist Friday for Future. Dazu kann Simon als Schüler wahrscheinlich noch was sagen.
Ja, genau. Ich mache ja jetzt auf den letzten Metern mein Abitur und auch bei uns ist das Thema jetzt auch in NRW und in Deutschland ist angekommen, dass Schüler freitags lieber demonstrieren gehen für das Klima statt in die Schule. Aber bevor wir uns in diese Richtung bewegen, schauen wir jetzt, wie gesagt, nach Brandenburg. Viel Spaß mit Romans Beitrag.
Der Brandenburgische Landtag in Potsdam hat diese Woche ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, nachdem männliche und weibliche Kandidaten paritätisch auf den Wahllisten für Landtagswahlen nominiert sein müssen. Dieses Gesetz greift jedoch nicht bei der Bestimmung der Kandidaten für die Direktmandate und es gilt noch nicht für die in diesem Jahr anstehende Landtagswahl in Brandenburg. Der ursprüngliche Gesetzesantrag stammt von der Grünen-Fraktion und sah zu Anfang nach französischem Vorbild sogar noch eine paritätische Verteilung eben der Direktmandate vor. Aus verfassungsrechtlichen Gründen strichen die Koalitionspartner SPD und Linkspartei diese Passage. Allerdings und der modifizierte Entwurf wurde mit den Stimmen von SPD, Linken und Grünen angenommen. CDU und AfD stimmten dagegen. Um zu verstehen, welchen konkreten Einfluss dieses Gesetz auf die zukünftigen Wahlen hat, schauen wir uns zuerst das Wahlsystem bei Landtagswahlen in Brandenburg etwas genauer an. Im Regelfall besteht der Brandenburgische Landtag aus 88 Sitzen. Die eine Hälfte wird mit den Direktmandatsträgern der 44 Wahlkreise besetzt. Die restlichen Plätze werden entsprechend der sich aus den Zweitstimmen ergebenden Sitzverhältnisse abzüglich der bereits vergebenen Direktmandate nach den jeweiligen Positionen auf den Landeslisten vergeben. Konkret heißt dies folgendes: Partei A erhält nach Zweitstimmen 25% der Wählerstimmen und kann darüber hinaus 10 Wahlkreise für sich entscheiden. Partei A stehen somit 22 Sitze im Landtag zu. Die ersten 10 Sitze erhalten die Direktmandatsträger und die restlichen 12 Sitze werden nach der jeweiligen Landesliste vergeben. Häufigster Kritikpunkt an dem Paritätsgesetz ist die Einschätzung, dass das Gesetz verfassungsfeindlich sei. Diese Stimmen berufen sich auf Artikel 38 des Grundgesetzes, der freie und gleiche Wahlen garantiert. Nach der Position der Kritiker würde die Wahlfreiheit durch dieses Gesetz eingeschränkt werden, weil die Parteien nicht mehr frei entscheiden könnten, wen sie aufstellen. Der Parlamentarische Beratungsdienst des Brandenburger Landtags hat in einem Gutachten Kritik an diesem Gesetz geäußert. Die Piraten und die Jungliberalen Brandenburgs kündigten bereits Verfassungsbeschwerde ein. Verfechter des Paritätsgesetzes berufen sich auf Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, in dem steht: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Aktuell sind 35 der 88 brandenburgischen Landtagsabgeordneten weiblich. Das entspricht einem Frauenanteil von 39,77%. Knapp 40% der Landtagsabgeordneten in Brandenburg sind weiblich. Und da will ich einfach mal den berühmten kalten Wurf ins Wasser vom jungpolitischen Podcast TM wieder durchführen und dich fragen: 40%, ist das eine eklatante Nicht-Gleichberechtigung von Mann und Frau beim Landesparlament in Brandenburg?
Nee, ich würde sogar sagen, das ist eigentlich relativ fortschrittlich, wenn mich nicht alles täuscht, was den Vergleich mit anderen Landtagen angeht. Oder?
Das ist eine krasse Behauptung, die du jetzt einfach aufgestellt hast und ich habe keine Ahnung, wie es in anderen Landtagen aussieht. Ich weiß nur, dass es im Bundestag knapp 30 sind oder so.
Ja, also gut, dann sagen wir zumindest im Verhältnis zum Bundestag sieht es dort ja auf jeden Fall gut aus. Von daher, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir dort jetzt gerade unbedingt so ein Paritätsgesetz brauchen. Aber die Grünen haben sich eben dafür eingesetzt und das jetzt dann in Zusammenarbeit mit SPD und Linken da eingeführt. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, also ich möchte nochmal ganz kurz vorher sagen, ich bin, was solche Themen angeht, immer sehr zurückhaltend, weil so Frauenthemen, wo es eben darum geht, dass Frauen eine Stimme bekommen, dass Frauen mehr Gleichberechtigung bekommen, da finde ich es immer ein bisschen doof, wenn dann halt zwei Männer drüber sprechen, ja, und keine Frau haben, die dabei ist. Und deshalb halt sträube ich mich eigentlich mal vor solchen Themen. Aber ihr habt ja auch schon mitbekommen, diese Woche war jetzt nicht für uns jetzt so ertragreich, was spannende Themen angeht. Und da hat sich Roman dann durchgesetzt.
Ja, also wir können ja vielleicht mal wieder so einen Blick hinter die Kulissen hier anbieten. Also ich hatte da schon ein, zweimal probiert, so ähnliche Themen zu platzieren, wenn wir gemerkt haben, ja, diese Woche könnten wir vielleicht irgendwie ein Thema haben, wo man nicht sofort wüsste, was es ist. Und da hatte ich das mal vorgeschlagen. Und Simon hat dann meistens noch ein besseres Thema gefunden. Und grundsätzlich bin ich da auch deiner Meinung, dass man bei solchen Themen, wo es halt genau um die Gleichberechtigung von Männern und Weiblern geht, dass da halt nicht nur Männer drüber sprechen sollen. Das ist klar, aber nichtsdestotrotz haben wir auch irgendwie das Recht, da eine Demokratie zu
haben. Natürlich haben wir das Recht dazu, aber die Frage ist, ob man es halt machen muss. Ne?
Ja, dementsprechend kann man irgendwie so sagen, wir machen einfach das Beste raus und Ja, einer von uns muss dann die Rolle der Frau übernehmen, wie man so schön sagt.
Ja, und gut, so weit will ich dann vielleicht nicht gehen. Vor allem, da ich, was so Quotenregelungen angeht, tatsächlich eher zurückhaltend bin. Also es gibt nicht viele Sachen, wo ich sagen würde, da bin ich eher untypisch positioniert, was die linken generelle Position angeht. Also ich würde mich definitiv als politisch links bezeichnen. Aber was Quotenregelungen angeht, bin ich immer generell relativ zurückhaltend. Und ich erkläre das immer folgendermaßen auch, was die Frauenquote an sich geht.
Okay, sorry, wollen wir das vielleicht mal kurz zurückhalten?
Ja, wenn du
noch was ist ja schon die hast. Die inhaltliche Diskussion über Quoten, und die führen wir gleich auch noch auf jeden Fall.
Okay.
Wir können, denke ich, erstmal noch von dem Diskussionsniveau eine Ebene nach oben gehen und mal kurz sagen, ob man diese Diskussion in diesem konkreten Fall hier überhaupt führen müsste, aber selbst wenn nicht, werden wir sie trotzdem führen, denn der Punkto, inwieweit das denn verfassungsfeindlich ist, ist hier relativ breit diskutiert. Und man hört halt von Kritikern dieses Gesetzes halt viele, die sagen, ja, ist wahrscheinlich nicht verfassungskonform. Und Anhänger des Gesetzes sagen, ja, auf einmal sind total viele Verfassungsrecht leer unterwegs. Und da hat man auch wieder so Fronten. Und wir sind beide keine Juristen. Wir sind beide, soweit ich weiß, nicht Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts. Und dementsprechend können wir das am Ende des Tages nicht zu 100% beurteilen. Aber es sollte auf jeden Fall mal gesagt werden, dass es aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich nicht am Verfassungsgericht vorbeikommen wird. Oder
kann ich mir auch sehr gut vorstellen, tatsächlich. Weil gerade was solche schwerwiegenden politischen Entscheidungen angeht, nun wirklich die Menschen, finde ich, frei sein sollten in dem, wen sie denken oder wen sie für sich auswählen wollen als Repräsentanten. Und ich finde, eine Frau kann sich auch besser präsentiert fühlen durch einen Mann mit gewissen politischen Positionen als durch eine Frau mit politischen Positionen. Also es kann auch bei mir gut sein, dass ich denke, zum Beispiel bei der Europawahl kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass ich dort eventuell, aktuell bin ich da auf Kurs, die Grünen zu wählen, weil ich da finde ich, die haben sehr viele, vor allem auch weibliche Politikerinnen, die, ich denke, eine sehr gute Arbeit da machen, und von denen würde ich mich dann viel eher repräsentiert fühlen, natürlich, als von irgendwelchen rechten, oder konservativen Männern, wollte ich jetzt sagen. Und deshalb wäre das für mich kein Problem. Ich kann mir auch vorstellen, dass es andersrum eben so ist und dass ich dann gezwungen werde, ich kann natürlich auch dann entsprechend einen Mann wählen, der vielleicht politisch mit mir konform geht, aber sozusagen, dass mir die Möglichkeit genommen wird, gewisse Männer zu wählen als Frau, auch wenn ich denke, diese Männer würden mich viel eher repräsentieren als die Frau. Das finde ich allein schon kritisch, weil das Geschlecht alleine heißt ja noch nicht, dass man des gleichen Geschlechts gut repräsentieren kann.
Ja, und also dir wird jetzt nicht direkt das Recht genommen, sondern indirekt, weil sozusagen diese Leute eher schlechter aufgestellt sind, landeslistenmäßig. Also das stimmt voll und ganz. Das ist ein gerechtfertigter Punkt. Dann häufig ein Argument, das genannt worden ist, wir sind halt keine Ständegesellschaft, wo wir haben, was weiß ich, x% ethnische, Anführungszeichen, Türken, dass dann auch x% ethnische oder von der ethnischen Herkunft her türkische Leute notwendigerweise in den Parlamenten
sitzen. Ja, ich habe auch gerade extra mal geguckt auf der Website, es gibt keinen einzigen schwarzen Parlamentarier oder keine schwarze Parlamentarierin in Brandenburg. Da könnte man ja auch sagen, ist in Brandenburg eben definitiv mehr Schwarze als im Parlament sitzen, ist die Repräsentation dementsprechend dann so ordentlich angebracht. Und ich denke, natürlich können sich schwarze Menschen auch durch weiße Menschen repräsentiert fühlen. Ja, umgekehrt natürlich auch.
Das Obama heißt jetzt nicht, bestes Beispiel, ne?
Ja, eben, klar. Aber ich denke halt nicht, und das ist ja häufig, wenn Leute eben den Begriff Identitätspolitik nutzen, um ihn auch ja teilweise kritisch benutzen, dann häufig eben in solchen Fällen, weil sie sagen, nur weil jemand eine Frau ist, heißt das nicht automatisch, dass jede Frau sie deshalb wählen muss, und die Leute sollten eben nicht auf ihre eigene Identität schauen nur und sie deshalb eine Person wählen, sondern sich die politischen Positionen anschauen. Und ich finde, wir bewegen uns jetzt eben hier in solche Bereiche, und ich glaube auch, dass die meisten Frauen tatsächlich mir zustimmen würden, wenn sie sagen, dass es viele Männer gibt, die sie deutlich besser repräsentieren, als es manche Frauen tun würden, wie Alice Weidel jetzt zum Beispiel, wenn man eher politisch linksgerichtet ist.
Ja, das sehe ich auch so, da bin ich bei dir. Was auch noch ein Punkt ist, wenn man beispielsweise irgendwie eine Partei hat wie die CDU, wo halt tendenziell mehr männliche als weibliche Mitglieder hat und man dann auch die Listen als Spiegel der Mitglieder sieht, dann ja. Ist es ja auch logisch, dass möglicherweise in dieser Partei mehr Männer als Frauen aufgestellt werden sollen. Und eine Partei, ich glaube, die Grünen sind die Partei, die am ehesten mehr Frauen als Männer hat, ich weiß es gar nicht. Das ist
aber da ja, halt wenn dort es halt wäre, andersrum. Können wir mal annehmen, ja.
Ja, genau. Dass es dort halt dann andersrum so ist, dass dann halt mehr Frauen als Männer in der Partei wären und dann sozusagen dieser das auch nicht auf die Liste gespiegelt werden könnte.
Ja, und dann ist es natürlich auch völlig legitim, wenn dort mehr Frauen sitzen, wenn sie so ihre, wenn sie auf diese Art und Weise ihre Wähler und Wählerinnen am besten vertreten, weil dort einfach mehr Frauen sind und somit auch mehr kompetente Frauen als kompetente Männer und somit am Ende auch mehr Frauen auf der Liste, völlig legitim. Und da würde ich sagen, ist das umgekehrt eben genauso. Ja. Wollen wir jetzt zur Quotendiskussion kommen oder hast du noch was einzuwenden?
Nee, können wir gerne machen, aber ich denke, das ist so, ist gut, das ist so die schrittweise logischere Diskussion gewesen und jetzt können wir direkt zur Quotendiskussion an sich kommen.
Ja. Nee, stimme ich zu, auf jeden Fall. Ja, also ich bin, was die Frauenquote an sich geht, immer relativ zurückhaltend. Ich muss sagen, ich verstehe komplett den Sinn. Ich verstehe, dass die Leute damit Gleichberechtigung erreichen wollen und ich kann mir auch vorstellen, dass man so den gesellschaftlichen Prozess durchaus beschleunigt. Ich will gar nicht abstreiten, dass eine Frauenquote sinnvoll ist. Ich bin nur prinzipiell eher dagegen oder halte sie für schwierig, weil ich grundsätzlich, um das jetzt mal vielleicht einigermaßen philosophisch zu formulieren, keine Ahnung, es nicht gut finde, wenn man einen Missstand erzeugt, um einen größeren Missstand auf Dauer zu verhindern. Und jetzt mein Beispiel, du kannst mir am Ende gerne vorwerfen, es ist ein unpassender Vergleich, ich bin mal gespannt.
Unpassend! Sorry, ich wollte schon am Anfang machen.
Der Vergleich mit dem Bau der Mauer. So, Achtung. Und zwar war da dort ja die Rechtfertigung eben, zumindest im offiziellen Sinne, ja, wir bauen die Mauer jetzt um den Osten herum, um eine sozialistische Gesellschaft zu erzeugen, um sozusagen die Utopie der sozialistischen Gesellschaft zu kreieren. Und wir brauchen die Mauer zwangsläufig jetzt erstmal, weil wir ansonsten es nicht schaffen, zu dieser sozialistischen Gesellschaft zu gelangen. Und es ist es uns jetzt wert, sozusagen den Menschen die Freiheit erstmal zu nehmen, um dann auf Dauer die sozialistische Gesellschaft, die wir eigentlich alle wollen, praktisch zu erzeugen. Das heißt, sie haben gesagt, ja klar, wir müssen Menschen jetzt die Freiheit nehmen, aber natürlich unter dem Deckmantel, um am Ende in eine sozialistische Gesellschaft zu gelangen. Und ich würde sagen, der Bau der Mauer, wirst du mir wahrscheinlich und viele andere zustimmen, sind viele Leute eher dagegen, aber zumindest das Argument, dass man sagt, wenn ihr eine sozialistische Gesellschaft wollt, braucht ihr eine Mauer. Und ich denke mal, damals könnte man dem eventuell sogar zustimmen, weil es weil ganz viele Menschen aus dem Osten in den Westen geflohen sind, einfach weil dort die wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt zum Bau der Mauer oder kurz davor deutlich besser war, dass dies tatsächlich eben nötig war, um die Vision einer sozialistischen Gesellschaft umzusetzen. In der DDR wurde sie natürlich nicht entsprechend umgesetzt, bla bla. Auf jeden Fall, um das jetzt zu übertragen auf die Frauenquotendiskussion an sich, die Leute sagen, ja, wir müssen kurz einen Missstand erzeugen, auch wenn ich jetzt sagen würde, der Missstand ist nicht ansatzweise natürlich so groß, der jetzt erzeugt wird, und zwar, dass in Zweifelsfällen eventuell Männer diskriminiert werden, also Männer, die eventuell besser qualifiziert sind im Einzelfall als Frauen, wegen einer Quote nicht eingestellt werden, ist ein Missstand natürlich nicht so schlimm, wie dass allen Menschen an einem gewissen Ort ihre Reisefreiheit entzogen wird, aber ist trotz allem ein Missstand, finde ich, weil auf individueller Ebene wird es zwangsläufig dazu kommen, dass teilweise eben besser qualifizierte Männer nicht eingestellt werden und dafür dann eine Frau wegen der Quote, und dass dieser Missstand erzeugt wird, um auf Dauer Gleichberechtigung zu erreichen, verstehe ich den Gedanken, aber sehe ich eben, wie ich schon am Beispiel der Berliner Mauer erklärt habe, sehe ich das halt kritisch. Ist die Analogie verständlich und sinnvoll?
Ja, die Analogie, da muss ich wirklich, also ist natürlich nicht perfekt, aber das ist ja der Witz an Vergleichen. Das ist halt sozusagen etwas auf was anderes überträgt. Ich denke, ich bin da ein bisschen was eher auf der Seite von eher linken Kräften, weil ich das grundsätzlich auch so sehe, dass es halt dann schon eine Diskriminierung dann von Männern in gewissen Situationen sein kann. Und da denke ich mir einfach, das ist wirklich von Fall zu Fall abhängig. Und wenn man irgendwo eine Situation hat, 40-60, dann würde ich sagen, jetzt mal natürlich, das ist, kann auch irgendwie unterschiedlich sein, dass man da irgendwie, was weiß ich, 80% Frauen als Bewerber hatte und nur 20 als Männer und dann 60-40 für Männer ist trotzdem problematisch. Aber in solchen 40-60 Situationen, die sozusagen relativ milde ungleich sind, denke ich, muss man da wirklich über so Anreizesysteme andere Sachen machen. Aber in Bereichen, wo es sehr krass ist, also beispielsweise DAX-Vorstände, wo das wirklich, ja, wirklich krass war, das war irgendwie, klar, eine einstellige Prozentzahl,
ja,
oder einfach auch Gremien, die Personalentscheidung treffen oder wo so ein Trickle-Down-mäßig was, also das ist sozusagen runterfließend, wenn man eine Frau an der Spitze hat, dass sich da oben weibliche Kreise bilden in der Struktur, die dann wieder dafür sorgen, dass auf unteren Ebenen mehr Frauen eingestellt werden, dass man in diesen entscheidenden Strukturebenen, wo es eine krasse Ungleichheit gibt, als härtestes Mittel eine Sache benutzt, die zeitweilen Männer diskriminieren wird, ja klar, aber dass man das so temporär wirklich gebunden macht und sozusagen um diese Strukturen einmal durchzubrechen, dass man da wirklich mal sagt, bauen wir eine Mauer, damit wir das größere Ziel erreichen. Da denke ich, ist von Fall zu Fall unterschiedlich und diesen ganz harten Situationen, wo es sozusagen nicht nur diesen einen konkreten Fall verbessert, sondern auch noch weitere positive Multiplikationseffekte hat, dass es dort gerechtfertigt ist, aber wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich.
Also das Problem ist, ich glaube, da bin ich einfach zu sehr Individualist und ich sehe es immer kritisch, wenn auch nur ein einziges Individuum irgendwie zu Schaden kommt. Und mir ist natürlich, ich würde sogar zustimmen, dass insgesamt die Frauenquote eher für mehr Gleichberechtigung sorgt als das Gegenteil. Du hast ja die DAX-Vorstände angesprochen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, im Januar 2018, da habe ich jetzt die Zahlen her, stand es, was die DAX-Vorstände angeht, 50 Frauen zu 636 Männern. Und ich denke, keiner wird ernsthaft behaupten, dass dort so wenig Frauen sind, weil sie zu unqualifiziert sind. Natürlich nicht, sondern einfach, weil die Strukturen dort ja am Ende wahrscheinlich sexistisch einfach geschaffen sind und Frauen eher weniger die Möglichkeit geben, dort durchzukommen. Wahrscheinlich, ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell auch mehr Männer DAX-Vorstand werden wollen, aber 50 zu 636, das deutet für mich darauf hin, dass dort eben die Struktur noch nicht auf Gleichberechtigung
aussieht. Da würde ich sogar gleich das leichtes Fragezeichen hintersetzen, weil ich habe die tatsächlichen Zahlen leider nicht im Kopf, aber was ich so aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass gerade im BWL-Bereich ist natürlich immer, was hat man mit BWL für einen Anspruch? Die Leute, die irgendwie DAX-Vorstände werden, die werden jetzt auch nicht an der staatlichen Universität notwendigerweise BWL studieren, sondern die machen irgendwie International Management, vielleicht sogar an einer privaten Uni. Aber bei diesem BWL, da meine ich auch sowas von sehr vielen weiblichen Kommilitonen mitbekommen.
Ja, also weiß ich nicht, es kann sehr gut sein. Ich wollte nur eben sagen, dass, also, wir sind uns alle einig, diese Zahl ist natürlich viel zu ungleich, aber ich würde halt eben sagen, ich bin grundsätzlich Individualist, ich finde, man sollte auf jedes einzelne Individuum schauen und sozusagen staatlich verordnete Diskriminierung, mag sie noch so klein sein, noch so selten vorkommen, wenn sie im Einzelfall stattfindet, kann das nicht angehen, weil der Staat sollte nicht praktisch gesetzlich diskriminieren können. Und da bin ich wahrscheinlich zu prinzipientreu und zu wenig realpolitisch jetzt unterwegs von mir aus. Aber das ist halt meine grundsätzliche Position, dass ich dort eben, dass ein Staat, ich wiederhole es nochmal, gesetzlich Menschen diskriminiert in Einzelfällen, finde ich, geht einfach nicht. Und deshalb bin ich, was Frauenquoten an sich angeht, immer relativ kritisch. So doll ich auch mir die Gleichberechtigung wünsche und mir wünsche, dass natürlich immer die bestqualifiziertesten Leute, egal ob Frau oder Mann, den Job ausführen können, den sie machen wollen und natürlich auch entsprechend im Parlament dann sitzen.
Ja, das ist eine völlig legitime Position und die Grundtendenzen habe ich da ja auch, nur ich würde halt irgendwann sagen, dass ich mir anmaße, ab einem gewissen Level einen gesellschaftlichen Mehrnutzen zu sehen, der meiner normativen Werte nach dann halt das erlaubt, da Leute zu diskriminieren. Und ich glaube, soweit ich das verstanden habe, geht die Rechtsprechung da ja auch so in etwa hin. Also die Quote gibt es ja bei DAX-Vorständen beispielsweise, die ist ja nicht gekippt worden. Und das ist für mich Beispiel dafür par excellence, wo es wirklich eklatante strukturelle Probleme gibt. Während es andere Beispiele gibt, wo es halt tatsächlich eher um simple Gleichstellung ging oder so, wo das dann auch wirklich von Gerichten kassiert worden ist. Dementsprechend meine ich mich da auch auf Höhe der Judikativen zu sehen, wie die geurteilt haben in Sachen Diskriminierung, die gesellschaftlich akzeptiert ist. Und maße ich es mir da an, diese Grenze zu ziehen.
Also wir sind am Ende jetzt praktisch bei den Grundwerten von Politik und ja generell angekommen, und zwar jetzt sind wir beim Individualismus und beim Kollektivismus gelandet.
Ja, aber beispielsweise, wenn du es mir erlaubst, könnte ich da auch wieder einen kleinen Ausflug in die Ökonomie machen, in ökonomische Prinzipien.
Ja, bitte.
Weil es gibt beispielsweise das Pareto-Prinzip. Davon haben ja eigentlich alle, was heißt alle, ich habe es auch von meinem Studium nicht gehört, deswegen vergesst das, was ich gesagt habe. Davon haben manche von euch vielleicht schon was gehört. Also eine Pareto-Verbesserung ist per se, wenn sich mindestens eine Person besser stellt, aber keine schlechter. Das ist eine Pareto-Verbesserung. Das heißt, eine Frauenquote wäre nach aktuellem empirischen Stand eindeutig keine Pareto-Verbesserung.
Weil auch Leute schlechter gestellt werden können.
Ja, okay. Ja, genau. Dann gibt es allerdings andere Kompensationstheorien, die wissenschaftlich, weil halt dieses Pareto-Prinzip in der Ökonomie gerade sehr verbreitet ist als Grundsetzung, aber es gibt das Kaler-Hicks-Kriterium heißt das. Die sagen halt, dass eine Entscheidung auch dann getroffen werden sollte, wenn die Leute, die dadurch einen Nachteil bekommen, durch die Leute, die dadurch profitieren, kompensiert werden könnten.
Und das wäre ja jetzt auch
das Fall. Das ist aber kein gültiges Kriterium, was man in der Ökonomie so sagt, ja, so ist es, und da halten wir uns alle dran, weil das halt diese interpersonellen Nutzenvergleiche in Ökonomie, also falls einer auch Fach
ich glaube, jetzt schweifen wir sehr weit ab hier gerade.
Ja, aber diese interpersonellen Nutzenvergleiche, das ist es halt sozusagen, dass man sich anmaßt, zu wissen, was seine Präferenz ist und was seine, und dass man sozusagen da dann Nutzen miteinander vergleichen kann, dass ist da halt genau das Problem, deswegen ist das sozusagen einfach eine These oder
ja, deshalb, ich wollte gerade sagen, aber nach diesem Kriterium kann man dann eben die Frauenquote rechtfertigen, würdest du jetzt sagen, weil es kommen zwar Leute zu Schaden, aber der Schaden wird wahrscheinlich kompensiert eben dadurch, dass sich die Gesellschaft zur Gleichberechtigung hin verändert und dass vermutlich auch mehr Frauen eben davon profitieren, dass ihr Arbeitgeber sie nicht mehr diskriminieren kann, weil sie eine Frau sind, beziehungsweise bei der Einstellung.
Die Frauen, die profitieren, kompensieren die Männer, die diskriminiert werden, gesamtgesellschaftlich gesehen, ja.
So, und bei der Frage, aber da würde ich ja jetzt sagen, also nach diesem Kriterium ist ja eigentlich praktisch Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, hinfällig, weil dann könntest du ja auch sagen, ich opfer 2 Leute, um 4 zu retten, weil das wäre ja nach deinem Kriterium eine legitime Sache, und da steht ja fast kein Staat wie der deutsche Staat so dagegen, indem wir im ersten Artikel unserer Verfassung verankert haben, nein, die Würde des Menschen, des einzelnen Menschen ist unantastbar und wir können ihn niemals mit einem anderen Menschenleben aufwiegen.
Ja, also da gab es ja mal einen ganz interessanten Film drüber in der ARD, ihr Urteil, da ging es ja darum, dass sozusagen wirklich, dass Menschen für andere Menschen geopfert werden müssen oder dass alle auf einmal sterben müssen. Könnt ihr euch gerne angucken, das ist ganz interessant.
Da dachte ich mir aber damals auch schon, haben wir das nicht eigentlich schon geklärt? Unsere Verfassung, Artikel Nummer 1 ist es, und dann hat noch die Mehrheit der Leute damals so abgestimmt, dass man eigentlich denken würde, ja, müssen wir jetzt das Grundgesetz ändern? Und da weiß ich noch, also weil die Mehrheit der Deutschen hat eben gesagt, ja, also in diesem Fall, ich glaube, der Pilot damals hat dann eben Menschen geopfert, um mehr Menschenleben zu retten.
Ja, okay, wenn wir da jetzt so reingehen, da muss ich mal kurz die Story ganz kurz erklären, ne?
Viele haben es schon mitbekommen, aber kurz zusammengefasst.
Okay. Also es ging in diesem Konzept darum, in diesem Film darum, dass Terroristen hatten ein Flugzeug gekapert. Da waren, sagen wir mal, wie viel passen so ein Flugzeug rein? 200 Leute drin. Und dieses Flugzeug ist in Richtung Allianz Arena geflogen, in der gerade ein Konzert war und in der unter 80.000, das muss ich ja als Dortmunder sagen, Leute drin
deutlich
waren.
Deutlich unter 80.000.
die da drin waren. Und da war dann halt sozusagen die Frage, also da ist die Luftwaffe aufgestiegen, die sind dann beim Flugzeug gewesen, bei dem gekapperten Flugzeug. Und da ist dann die Frage gewesen, können wir dieses Flugzeug abschießen, um die 70.000, die weit unter 80.000 in der Allianz Arena zu retten. Und die Leute, die die Entscheidung offiziell getroffen haben, die den Befehl gegeben haben, ich weiß nicht, ob es in diesem Film jetzt Bundeskanzlerin oder Verteidigungsministerin war, konnten das halt nicht geben wegen Grundgesetzbuch, dies, das. und der Pilot hat aus eigenem Antrieb doch geschossen und war dann vor Gericht und dann hat die Mehrheit gesagt, dass man ihn nicht verurteilen soll, dass sozusagen das, was er gemacht hat, aus ihrer Sicht moralisch vertretbar ist. Und der ganze Gerichtsprozess war sozusagen der Film.
Ja. Ja, genau. Und das widerspricht da eigentlich unserem Artikel Nummer 1 Grundgesetz. Und da weiß ich noch, gab es so einen kurzen, irgendwie paar Talkshows liefen danach. Ja, oh, ist irgendwie das Grundgesetz nicht konform mit dem Grundgefühl der Menschen, was Moral angeht und so weiter. Das war ganz komisch, wo ich mir auch sagte, eigentlich diesen Konflikt sollten wir schon geklärt haben. Und es sollte eigentlich klar sein, dass man Menschenleben natürlich nicht miteinander aufwiegen kann. Und jetzt, wenn du hier schon die ganze Zeit volkswissenschaftliche Theorien zitierst, möchte ich an der Stelle einmal Immanuel Kant zitieren, der ja gesagt hat, der Mensch als Zweck an sich darf nie nur Mittel zum Zweck sein. Und ich finde, das drückt es ja perfekt aus. Indem wir nämlich sagen, wir opfern einen Menschen, um zwei andere Menschen zu retten, degradieren wir diesen Menschen vom Zweck an sich zum Mittel zum Zweck. Und ein Mensch darf niemals eben Mittel zum Zweck sein. Er muss immer der Zweck an sich sein. Wir können Menschenleben nicht miteinander aufwiegen. Und genau darauf basiert ja eben Artikel Nummer 1 Grundgesetz. Roman, kannst du mir jetzt erklären, wie wir zu diesem Thema gekommen sind? Also zum Grundgesetz.
Ich habe zuerst angefangen, das intellektuelle Wissen, das scheinintellektuelle Wissen raushängen zu lassen mit meinem volkswirtschaftlichen Wissen. Du musstest dein philosophisches Wissen nochmal zum Besten geben. Und da sind wir da so jetzt hingekommen. Aber erstmal, Kant ist kein Gesetz. Punkt 1. Ganz interessanter Gedanke, ja klar.
bisschen mehr als das, ja.
Aber greift man, deswegen, ich habe jetzt Kant was runtergespielt, weil du da klar mit Ja beantworten könntest, aber beim Grundgesetz, greift man in die Würde des Menschen, wenn man ihn für diesen Nutzen diskriminiert?
Ja, sicher. Also einen Menschen staatlich zu diskriminieren, ist ein Eingriff in seine Würde. Das ist für mich
Ja,
selbstverständlich.
Glaubst du, also wirklich?
Also einen Menschen zu diskriminieren ist ein Eingriff in die Würde dieses Menschen. Also.
Da würde ich tatsächlich anders argumentieren. Also okay. Menschenwürde ist für mich ein essentielles Recht, dass man sozusagen gewaltfrei leben kann ohne irgendwie, keine Ahnung, Repression oder so. Und wenn man da jetzt sozusagen opportunitätsmäßig da benachteiligt wird, ist das Thema, über die man sehr lange diskutieren muss. Geschlechtliche
Diskriminierung, wie sie in dem Fall dann halt auch mal stattfindet, ist natürlich ein Eingriff in die Menschenwürde.
Ja, aber warum brauchen wir dann überhaupt noch Artikel 3 oder so, in dem das mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau steht, wenn das in Artikel
1 sowieso schon klar ist? Weil man Mann und Frau auch gleichberechtigen kann, ohne dafür Menschen zu diskriminieren. Deshalb, ich bin ja auch für Gleichberechtigung, trotzdem sehe ich eben die Frauenquote als problematisch. Aber
du greifst damit, Diskriminierungsprinzip, ja, das ist eine wichtige Diskussion, aber du greifst meiner Auffassung nach von dem Begriff Menschenwürde nicht in die Würde des Menschen ein. Ja, das ist viel essentiellere Sachen als da diesen einen wirtschaftlichen Nachteil zu haben.
Wirtschaftlicher Nachteil im Beruf kann auch Erfüllung sein, kann Mittel im Punkt
des Gebens sein. Beispielsweise das Prinzip Steuern. Du bezahlst ja Steuern für die Gemeinheit, damit sozusagen ein größerer Gedanke gemacht, durchgesetzt werden kann, unser demokratisches System und so. Dann würdest du da ja auch, weil du dann nicht deine 100% deines eigenen Geldes hast, werden die Opportunitäten genommen und dementsprechend wird es auch ein Eingriff in die Menschen.
Nein, das wir haben einen Gesellschaftsvertrag.
Steuern ist ein...
Mit laut Rousseau schießen die Menschen einen Gesellschaftsvertrag ab. Wir sind hier heute ganz philosophisch
unterwegs. Und dieser Gesellschaftsvertrag ist etwas, auf das man sich geeinigt hat und genau dasselbe ist die Menschenwürde und ich denke nicht, dass mit Menschenwürde das gemeint ist, weil man da andere Punkte aufzählen könnte, die aktiv aus guten Gründen eingegriffen wird.
Also ich würde sagen, wir können ja in Zukunft
du kannst auch die Menschenwürde beispielsweise, wenn er kriminell geworden ist, also kannst du auch die Menschenwürde freiheitsmäßig beispielsweise angreifen,
Ja, richtig, aber diese Menschen sind in keinster Form kriminell geworden. Sie werden gesetzlich diskriminiert, ohne dass sie etwas dafür können. Sie können ja nichts für ihr Mann sein. Deshalb ist
aber für einen gesellschaftlich höheren Sinn wird es dann ja gemacht, beispielsweise bei Gefängnis.
Das ist jetzt das ist eine kollektivistische Ansicht. Wie gesagt, ich bin Individualist, ich sehe das Ganze
auch
kritisch.
Ich bin Individualist, aber das ist da halt in dieser ganz, in diesen krassen Fällen, die sozusagen dann auch einen größeren Nutzen für mehrere Leute haben.
Also ich finde, wir können ja mal überlegen, ob wir nebenbei noch den philosophischen Podcast eröffnen, aber bis das geschehen ist, sollten wir vielleicht sagen, wir beenden jetzt erstmal das Thema. Am Ende ist ja doch noch ein bisschen mehr draus geworden und wir sind beim Grundgesetz und bei Immanuel Kant und auch bei Rousseau gelandet. Also wer hätte das
gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, echt ohne Spaß. Ich hätte kein Geld drauf gesetzt.
Nee, ich auch nicht. Dann würde ich sagen, können wir ja mal so einen kleinen Snack noch dranhängen. Wir sprechen über Fridays for Future. Entsprechend des Begriffes Snack ist auch mein Beitrag relativ kurz einmal zum Wegsnacken jetzt hier. Die Fridays for Future, was ist das? Seit einigen Wochen gehen nun auch in Deutschland regelmäßig am Freitag Schülerinnen und Schüler für Klimaschutz auf die Straße. Inspiriert sind die Demonstrationen von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg, die im August letzten Jahres begann, vor dem Parlament Schwedens für stärkere Klimaschutzmaßnahmen zu demonstrieren, statt in die Schule zu gehen. Sie erlangte weltweite Aufmerksamkeit, sprach bei der UN-Klimakonferenz in Katowice und auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. In Deutschland organisieren sich verschiedene Schülergruppen unter dem Motto Fridays for Future über WhatsApp-Gruppen, um die Streiks in ihren Bundesländern zu organisieren. So schwänzen nun regelmäßig tausende Schüler in verschiedenen Städten Deutschlands für den Unterricht das Klima. Viele Politiker unterstützen die Schüler bei den Streiks, aber es gibt auch mahnende Stimmen. Das Schulministerium in NRW drohte zum Beispiel damit, dass das Schwänzen im Rahmen von Fridays for Future unzulässig wäre und auf dem Zeugnis vermerkt werde. Also laut dem Schulministerium in NRW bleibt Schulschwänzen Schulschwänzen, auch wenn man es für einen politischen Zweck tut. Trotz allem ist es so natürlich in vielen Schulen, dass viele Lehrer sich dann bereit erklären und sagen, kein Problem, ich schreibe dir eine Entschuldigung, denn ich sehe einen Sinn, ich sehe einen Zweck darin. Du machst ja genau das, was die Schule eigentlich von dir möchte, und zwar dich zu einem mündigen Bürger zu entwickeln und von deinen demokratischen Rechten Gebrauch zu machen. Von daher ist das in vielen Fällen eigentlich gar kein Problem. Aber unentschuldigt zu fehlen, das sagt das Bildungsministerium in NRW, das ist nicht drin. Wie siehst du das?
Also demokratische Pflichten ziehen auch demokratische Rechte ziehen auch demokratische Pflichten nach sich. Und die Schulpflicht ist so eine Sache. Und deswegen ist das, man kann sich es nicht verargumentieren, das ist ganz klar Schule schwänzen. Aber ich denke einfach, das ist halt.
Also Schwänzen finde ich halt immer auch schon einen harten Begriff.
Weil das schwänzen, ist aber Schule schwänzen oder halt nicht zur Schule gehen und unentschuldigt fehlen. Und das kann man sich nicht verargumentieren, aber gerade das ist ja der Sinn davon. Dementsprechend muss man diese Diskussion eigentlich nicht für nüsse, Schule schwänzen.
Das ist
nicht
schon wieder, wir sind schon wieder bei ziviler Ungehorsam, ja oder nein, praktisch angekommen. Ja. Du kannst jetzt wieder sagen, natürlich in den Gesetzen steht, ist nicht drin, also ist nicht drin. Aber das ist eben diese Art von zivilem Ungehorsam, die, finde ich, in diesem Fall auch angebracht ist.
Ich denke, es ist sogar notwendig. Also um dieses Ziel zu erreichen, dass man sozusagen seine also erstmal das, okay, sagen wir es mal selber. Ich bin aktuell nicht mehr in der Schule und wenn ich in der Schule gewesen wäre, ich wüsste nicht, wie ich mich in der Situation verhalten hätte. Also wie du beispielsweise in der Situation im Abitur, denke ich, hätte ich genug Gründe gehabt, auch zur Schule zu gehen, weil man sozusagen sich fürs Abitur vorbereitet. Ich weiß aber nicht, wenn ich mich so politisch interessiert hätte, 8., 9. Klasse, wie ich mich da entschieden hätte. Das will ich gar nicht sagen, und weil ich selber weiß, dass ich sehr, sehr in solchen Sachen sehr deutsch bin, will ich mich jetzt gar nicht als den großen Revolter hier aufstellen. Das nur so als kleine Vorbemerkung.
Das Bild hat man, glaube ich, in diesen 79 Folgen junger politischer Podcast von dir auch nicht gewonnen, aber ja.
Hambi muss weg, meine Meinung. Erdboden gleich machen, weg damit. Aber ich denke, das Schuleschwänzen ist ja wirklich nicht die Entschuldigung, sondern das ist wirklich notwendig dafür, damit das funktioniert, weil das ist ja sozusagen der Sinn davon, dass die Schüler...
Ziviler Ungehorsam halt, ja.
Dass die Schüler die Eltern und die Lehrer und das ganze Land damit aufmerksam machen, hey, wir können noch was ändern, es geht wirklich aktiv um unsere Zukunft, um eure nicht mehr, ihr sterbt vielleicht in 30 Jahren, aber es geht um unsere aktive Zukunft und deswegen fühlen wir, sind wir selbst bereit, zu solch drastischen Mitteln zu greifen.
Ja.
Und dementsprechend genau. Ist das sogar notwendig. Und wenn man das entschuldigt kriegt, ist das vielleicht sogar ein klein wenig nicht zielführend, weil das halt einfach gleichzusetzen ist
mit Samstags. Also eine Demonstration reicht, also wirklich allein schon dadurch, dass du ein Zeichen setzt, dass du auf die Straße gehst und nur weil du entschuldigt fehlst du ja trotzdem. Also das ist ja trotz allem, sollten dann die Politiker sich dran setzen und sagen, okay, unsere Schüler kommen nicht zur Schule, wir sollten was ändern. Also ich denke, auch entschuldigt hat diese ganze Aktion einen Sinn, das würde ich gar nicht jetzt sagen, dass man sozusagen der Rebell sein muss, damit es auch sinnvoll ist. Also da würde ich dir nicht zustimmen.
Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Warst du schon bei einem, also wenn du jetzt irgendwie juristisch dich eingeklammert fühlst, dann können wir auch gerne irgendwie was anderes, kannst auch was anderem antworten, aber warst du schon bei einer Friday for Future Veranstaltung?
Also, das ist ja jetzt in NRW gerade erst vor kurzem aufgekommen. Ich bin in der Schülervertretung unter anderem und dort ist das auch Thema bei uns. Und das wird auch aktuell organisiert und an unserer Schule sind auch viele Lehrer eben bereit dafür und auch die Schulleitung, das Ganze zu erlauben, eben unter gewissen Umständen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass ich in den nächsten Wochen auf so einer Demo da sein werde, ja.
Also habt ihr eine Hippie-Schule, ne? Okay.
Würde ich eigentlich so gar nicht sagen, aber ich sage, wir haben eine Schule, die auch sehr auf ihr eigenes Bild bedacht ist, aber in dem Sinne nützt das ja auch dem eigenen Bild irgendwie zu zeigen, unsere Schüler engagieren sich. Ich denke, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, von daher ja.
Okay, das ist ja vielleicht ganz interessant. das sollte jetzt gar nicht so abhängen, also es ist wirklich interessant.
Ja,
okay. Und ja, also das Ganze hat ja angefangen mit Greta Thunberg und das ist wirklich, also wenn sich das jetzt nicht in 3 Wochen irgendwie wieder abschwebt, sich niemand mehr für interessiert und dann irgendwie nur
noch so ein paar Außenseiter. Mein Gott, so wird es auch sein, aber so ist es ja immer. Also
das. Ja, aber nee, aber stell dir mal vor, dass wir 2-3 Monate durchgezogen. Das hätte ja unfassbare Möglichkeiten.
Also ich glaube schon, dass das natürlich Einfluss haben wird und das ist ein positives Zeichen, aber wir werden hier jetzt nicht oder die Schüler werden nicht grundsätzlich jetzt dafür sorgen, dass China und die großen Unternehmen und auch Europa ihre Klimapolitik ändern werden. Aber ja,
das ist ja gar nicht jetzt... Darf ich einen Vergleich machen?
Der Sinn, ja bitte.
Also beispielsweise bei der Civil Rights Bewegung in den USA, ich konnte es nicht kleiner machen, sorry, gab es ja auch ganz viele Farbige, die sich nach den damaligen Gesetzen der zivilen Ungehorsam getätigt haben, beispielsweise als sie sich an diese weißen, an den weißen oder in eine weiße Bar gegangen sind und auf.
Ja, genau, damals hätte der Roman gesagt, das ist illegal. Nein, Spaß. Ja,
ja. Kannst mir gerne noch Rassismus unterstellen.
Nein, alles gut.
Und das ist sozusagen dieser zivile Ungehorsam, der sich gehäuft hat, wo wirklich was passiert ist. Und wenn man wirklich schafft, dass man, also es geht jetzt nicht um China, sondern es geht hier wirklich um Deutschland. Also wenn man das wirklich schafft, das 3-4 Monate durchzuziehen, dass da vielleicht irgendwo Politiker sich dann doch bereit zeigen, als Kompromiss irgendwas zu machen.
Also ich denke, insgesamt die Kohleausstieg-Demos haben auf jeden Fall schon Ergebnisse gebracht. Der Kohleausstieg ist jetzt auch als Ziel angesetzt für 2039, wenn mich nicht alles täuscht.
38, glaube ich.
Ah, okay. Da sagen ja immer noch viele, das ist zu spät und so weiter, durchaus, aber das ist ein Fortschritt, den es so wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Also natürlich bringt das Ganze was und natürlich ist das legitim und natürlich gibt es jetzt auch wieder diese ganzen Vollidioten, die sagen, ach, die Leute, die machen das doch nur, um schwänzen zu gehen und schaut mal, wie die irgendwie durch die grüne Ideologie in den Schulen verblendet werden. Aber das muss ich mal sagen, ich finde, das stört mich wirklich bei so vielen dann teilweise eben rechten Leuten, dass sie immer sagen, unsere Meinung ist eben die richtige und wenn Schüler oder junge Menschen eine andere Meinung haben oder generell Menschen eine Meinung haben, dann ist das nicht ihre Meinung, sondern bei Schülern wurde sie das von den grünen Lehrern, wurde ihnen das eingepflanzt oder ich weiß nicht, im amerikanischen Raum, da spricht man ja dann immer von NPCs, also es kommt ja aus der Computerspielszene, von Non-Player-Character, also da werden dann eben Leute, die liberal sind und angeblich die Mainstream-Meinung haben, die werden dann NPC genannt, also nach dem Motto, ja, du verhältst dich doch nur als Marionette der Gesellschaft, das ist gar nicht deine eigene Meinung. Und dieses Menschen abzusprechen, dass ihre eigene Meinung ist und ihnen direkt Gehirnwäsche zu unterstellen, was wir hier auch in Deutschland erleben, was eben junge Menschen angeht, die sich für Themen engagieren, die dann eventuell auch mal rot-grün sind, das finde ich so ekelhaft. Also wirklich.
Ja, also ich denke, man muss da sauber bleiben. Also es ist schon so, dass gerade Lehrer, gerade so die ältere Generation, so alt 68er,
ja, aber trotz allem ist das eher die Meinung der Schüler. Nur weil Lehrer.
Nein, darf ich bitte ausreden?
Ja.
So, dass es wirklich so viele Schüler, Lehrer gibt, das sind ja wahrscheinlich auch Leute, die dann sowas wie bei deiner Schule organisieren, die halt, das sind halt eher Leute, die halt.
Also die Schüler organisieren das bei uns an der Schule, nicht die Lehrer.
Okay, aber die halt was in diese Pädagogik-Sache studiert und Lehramt studiert haben, das sind halt eher grün, also die Richtung, ne, eher so liberalere, linkere, ja. Rot-grüne Leute, das stimmt auch, ja. Schon. Ich kann, also es wird wahrscheinlich auch irgendwelche sozialen Konstrukte geben, die verstärken oder abschwächen dieser ganzen Sache, also Stichwort Gruppendruck, wenn alle meine Freunde hingehen, dann gehe ich da vielleicht auch mit hin, obwohl ich da selber nicht so normalerweise mit hingehen würde, das ist alles klar, aber mit dieser Grundkritik hast du natürlich vollkommen recht, also vielleicht gibt es irgendwo irgendwelche Gründe, aber wenn es so viele zahlreiche sind, dann wird es auf jeden Fall genug geben, die das aus eigenen Antrieben machen,
ja, eben,
und das abzusprechen ist sehr wirklich undemokratisch.
Und ich finde, wenn man solche Phrasen wie NPC jetzt im amerikanischen Sprachraum, es wird aber auch, glaube ich, auch im Internet in Deutschland auch häufiger jetzt immer weiter benutzt, wenn man das entdeckt, muss einem sofort klar werden, das sind Leute, die denken, alle Menschen, die nicht ihre Meinung haben, sind Marionetten und gesteuert, und mit solchen Leuten, also jetzt kann ich, natürlich kannst du sagen, man muss mit allen Menschen diskutieren und so weiter, aber solche Leute kann man nicht ernst nehmen im politischen Diskurs. Und das findet ja auch auf höherer Ebene bei der AfD eben statt, dass man dann sagt, ah ja, die Schüler werden verblendet. Nein, auch Schüler haben eine eigene Meinung, und das zeigt sich jetzt gerade bei Fridays for Future perfekt.
Ja, also Greta Thunberg ist ja auch nur eine Marionette der Eltern, ist ja ganz klar. Ja,
genau.
Ja, die auch noch irgendwie zum Arzt gehört und therapiert. Das hört man ja auch viel aus den rechten Kreisen. Also dieser Hass gegenüber der Person Greta Thunberg ist auch krass. Und das vor allem auch noch gegen eine 16-Jährige, eine Minderjährige, ja, der so krass beleidigt wird. Also manche Leute sollten sich wirklich mal abgrundtief schämen. Und,
ja, sie ist auf jeden Fall ein richtiges Vorbild. Das kann man auf jeden Fall, denke ich, so sagen. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt dann zum Ende dieser Episode, der 79. Episode des Jungpolitischen Podcasts. Da höre ich im Hintergrund gerade schon die wunderschöne Outro-Musik. Und ich muss sagen, nach unseren anfänglichen Zweifeln an dieser Folge, wie die eventuell werden wird, haben die Themen vielleicht doch etwas hergegeben. Ich habe jetzt
gemerkt, bei beiden Zukunft Themen lernen?
Bitte?
Wollen wir mal für die Zukunft lernen und erstmal abwarten, ob die Folge vielleicht doch gut wird, und erst dann sagen, falls es nie so ist, dass es schlecht war. Weil so am Anfang denke ich, die Folge wird schlecht, könnt ihr euch abschalten.
Ja, schlecht habe ich ja auch nicht gesagt, aber beide Themen sind jetzt eben für uns beide nicht so kontrovers, weil bei beiden Themen wir eine relativ ähnliche Meinung hatten. Jetzt bei der Parität sah es ja sogar doch noch ein bisschen anders aus, und wir versuchen natürlich immer Themen rauszusuchen, wo im besten Fall sogar Roman und ich unterschiedlicher Meinung sind, sodass wir uns reiben und dann eben auf faktischer Ebene gegeneinander argumentieren und debattieren können. Das sind unserer Meinung nach immer die besten Folgen, und da gab es ja auch schon einige von. Heute war das dann zum Beispiel
Wunderbar.
Haben wir, ja, richtig. Heute war das dann im zweiten Teil natürlich nicht so, aber auch trotzdem, kann man da ja seine Meinung sagen, und dann argumentiere ich halt nicht gegen Roman, sondern gegen die Leute von der AfD, die den Schülern linksgrün versifft sein unterstellen, und ich denke, das hat ja vielleicht auch was. Also das jetzt das Fazit zu dieser Folge. Ihr könnt wie immer kommentieren, uns auf Twitter folgen, @jupo_podcast, den Podcast bewerten, den Podcast hören auf allen Plattformen und natürlich auch den Podcast jetzt starten mit Siri.
Ja, genau, die Möglichkeit steht euch jetzt auch zur Verfügung. Also ich benutze Siri, obwohl ich benutze Siri teilweise echt für Erinnerungen, und so funktioniert das echt sehr gut, aber sonst ist es eigentlich nur Spielzeug. Und dann
du bist auch nur eine Marionette eines der reichsten Unternehmen der Welt.
Ja, gut. Sagte er vom MacBook mit seinen AirPods im Ohr, das iPad auf der linken und das iPhone auf der rechten.
Du.
Und ja, ich. Und wünscht euch mit einer Weidelschen Umarmung bis nächste Woche. Gehabt euch wohl.
Ciao.